Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Lassen Sie mich mit einem kleinen Rätsel beginnen. Der Duden hat im Jahre 2017 in seiner 27. Auflage ein neues Wort aufgenommen. Allerdings kein deutsches, sondern ein englisches. Nun, was wird aus unserer Sprache werden, wenn Marktplatz nur noch Marketplace und Geschäft, Shop und so weiter heißt? Aber das ist nicht unser Thema. Ein anderes Wort für Lüge, ein so altes Wort. Anderes Wort für Lüge, ein englisches. Man kann diese Lüge verbreiten, ganz gezielt verbreiten, um damit die Menschen zu verunsichern und seine eigenen Ziele zu erreichen. Ja, Fake News. Und man kann diesen Begriff auch verwenden, um unliebsame Wahrheiten von sich fernzuhalten und zu sagen, alles Fake News, alles Lüge. Eigentlich ein ganz alter Begriff in einem neuen Gewand. Ein beleidigender Ausdruck, wenn mir gesagt wird, das ist Fake News. Es ist ein Problem unserer Zeit, dass man manchmal kaum noch weiß, was ist eigentlich Wahrheit, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist Fake News, was ist richtig. Wem kann man eigentlich heute noch glauben? Auch wir als Kirchen sind in einer Vertrauenskrise, spüren wir immer wieder. Nicht nur die katholische Kirche durch die Missbrauchsfälle, sondern das schwingt auch auf uns als evangelische Kirche zurück. Das spüre ich immer wieder in Gesprächen. Im Wort der heutigen Predigt bei Jeremia blicken wir rein in das Herz eines Menschen, der beauftragt ist zu predigen, aber der ringt darum, glaubwürdig zu bleiben. Er ringt um seine Berufung. Man rätselt, ob diese Worte wirklich für die Öffentlichkeit bestimmt waren oder doch aus den Tagebuchnotizen des Jeremia eventuell stammen. So ungeschminkt, so wahrhaftig sind diese Worte. Und ich denke, sie machen diese Worte in Zeiten von Fake News für uns sehr wertvoll und wichtig. Ich habe jetzt beobachtet, dass ihr hier die Einheitsübersetzung verwendet, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe natürlich so als lutherischer Pfarrer die Luther-Übersetzung. Aber es ist für euch vielleicht ganz interessant. Hier heißt es, du hast mich betört, o Herr, ich ließ mich betören. Luther übersetzt, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden, du hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Dieser Prophet hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, Prophet zu werden. Da heißt es bei Anfang seiner Berufung, Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Wir hören, dass er aus einer Priesterfamilie stammte. Ich habe mir so überlegt, der wollte nicht auch noch Priester werden. Es gibt ja auch so Pfarrerfamilien, da müssen alle Pfarrer werden. Vielleicht wollte er das auch nicht werden und hat sich dagegen gewehrt und dann aber findet sich in dieser Berufungsgeschichte dieses erstaunliche Wort. Und der Herr streckte seine Hand aus, rührte seinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also er lässt sich dann doch berufen. Aber darin sind diese Worte so ehrlich. Jetzt kommt es zu einer Situation in seinem Leben, in der er alles hinterfragt. Er macht sogar Gott Vorwürfe und das steht in der Bibel. Du hast mich überredet, du hast mich betört, gepackt und überwältigt. Hat Gott seine Macht missbraucht? Jeremia ist unglücklich in seiner Berufung. Ich bin zum Spott geworden. Sie schleudern mir entgegen Fake News. Alles Lüge, was du sagst. Du kritisierst unseren Tempel, das ist doch unser Heiligtum. Wir täten nicht genug für die Armen. Lächerlich. Wir predigen, wir halten unsere Liturgien. Lass uns in Ruhe mit deinen Androhungen. Lass uns in Ruhe mit deiner Botschaft, mit deiner Kritik. Der Prophet ringt um seine Berufung. Ich muss ehrlich sagen, auch ich als Pfarrer ringe ab und zu mit meiner Berufung. Da ist schon mal alle Sicherheit im Dienst weggeblasen. Da hat man an einem Projekt gearbeitet und eine Entscheidung des Kirchenvorstandes wischt alles einfach weg. Da hat man eine Beerdigung vor sich, die wirklich, wirklich schwer ist. Und es fehlen einem die richtigen Worte. Wir ringen auch manchmal, denke ich, auch ihr ringt zuweilen um eure Berufung. Ich werde älter, was ist mein Weg jetzt in der Gemeinde? Oder ich habe ein Amt übernommen in der Kirche, in meiner Gemeinde und man nimmt mich eigentlich nicht richtig wahr. Plötzlich gibt es Widerstände, Ungerechtigkeiten. Leute fallen mir in den Rücken. Und ich finde das so wichtig, wie ehrlich Jeremia um seine Berufung ringt. Oder ich denke an den Besuchsdienst in der Gemeinde. Was müssen sich da manche anhören? Ach, mit der Kirche, wissen Sie. Die sind doch auch nicht besser. Und dann werden die Kreuzzüge und alles, oder jetzt die Missbrauchsfälle und so weiter. Alles, die ganze Palette, gar nicht so einfach. Für die Kirche dazustehen, auch als Christ, der in der Nachfolge steht. Mir kommen Fragen. Warum ist der Weg oft so schwer? Und wir haben uns bei den stillen Tagen mit Römer 8 beschäftigt, wo Paulus sagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Trübsal, Angst, Schwert, Blöße, bloßgestellt werden. Was hat er Schweres erlebt? Aber dann wieder atme ich auf. Und freue mich über dieses Wort. Macht das wirklich nicht einen wirklichen Propheten aus? Einen Nachfolger im Glauben wie du und ich? Wenn er sich gewissermaßen überreden lassen muss? Wenn er nicht vor Selbstsicherheit strotzt? Eben nicht eigene Ehre sucht? Macht ihn das nicht gerade glaubwürdig, dass er immer wieder ringen muss? Und nicht vor Selbstbewusstsein strotzt? Davon wimmelt doch unsere Zeit, von selbsternannten Propheten, politischen, aber auch religiösen Wichtigtuern. Die katholische Kirche diskutiert zurzeit nicht nur die Missbrauchsfrage, sondern auch die Machtfrage. Die Zeiten sind rum für uns als Kirchen, dass wir irgendwelche Macht in dem Fall haben. Aber ist das vielleicht sogar gut so? Heute spüren Menschen sehr genau, ob jemand glaubwürdig spricht über den Glauben, ob man ihm das Ringen, das Ehrliche auch abspürt oder ob es nur um den Erhalt einer Institution geht, um irgendwelche Worthülsen und Floskeln. Manches ist verloren gegangen, aber dieses feine Gespür für Ehrlichkeit, das haben die Menschen ungebrochen. Aber warum ist Jeremia in dieser starken Krise? Da geht es nicht nur um die Tempel und den allgemeinen Kritik, da geht es um knallharte Sachen. Jeremia warnt vor dem damaligen Baalskult. Und wir hören ein wenige Zeilen zuvor, worum es dabei geht. Das ist nicht irgendein Kult, ein Fruchtbarkeitskult, wo irgendwelchen fremden Göttern gehuldigt wird, sondern und dem Baalhöhen umgehen sie, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen. Da geht es um Menschenopfer. Und hier ergreift Jeremia die Aktivität, ihn ergreift auch gewissermaßen die Wut. Und viele erinnern sich an dieses Zeichen, was er macht. Er nimmt einen Tonkrug und zerschmettert ihn sozusagen vor den Augen der Menschen und sagen, so wird es euch ergehen, wenn dieses Unrecht nicht aufhört. Wenn ihr nicht zurückkehrt, dann wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und Nebukadnezar, der babylonische König, wird über euch kommen. Fake News, lächerlich. Wenige Jahre später tritt genau das ein. Aber nachdem Jeremia so klar gesprochen hat, wird er, so lesen wir in Jeremia 19, ausgepeitscht und in den Block geschlossen. Das ist eine nicht sehr angenehme Art der Folter. Da wird der Körper verdreht und Hände und Füße werden fixiert, sagen wir heute. Und dann ist das Maß für Jeremia voll. Dann kommt dieser große Zweifel. Luther übersetzt, ich will nicht mehr an Gott denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Fix und fertig. Frustriert, von Lebenszweifeln und Glaubenszweifeln geprägt. Und ich möchte an dieser Stelle ein Gebet lesen, in dem ich dieses Ringen wiedergefunden habe. Von dem Mann, der auch für die Kommunität von großer Wichtigkeit ist. Und wenn ich euch diese Zeilen jetzt vorlese, dann hört einmal genau hin, bei welcher Zeile, wenn ihr ganz ehrlich hört, fühlst du dich angesprochen? Hier ringt Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter, fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Aber wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der zu siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß, unruhig, sehnsüchtig? Krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, dieser oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler, vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir ist, noch dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Durch alle Fragen, durch alles Ringen, durch die Zweifel hindurch, zu einem Glauben so groß, so klein wie ein Senfkorn. Und Ähnliches finden wir bei Jeremia. Im 9. Vers heißt es hier, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Brannte nicht unser Herz in uns, da bleibt ein Brennen in ihm. Geheimnisvoll setzt sich die Liebeskraft des lebendigen Gottes im Herzen Jeremias durch. Und dann in Vers 11, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held in der Einheitsübersetzung. Das beeindruckt mich an diesen Worten. Sie lassen uns hinschauen auf den schweren inneren Weg eines Menschen im Ringen um seinen Glauben. Daraus geht er nicht als Glaubensheld hervor, sondern der Held ist der, der ihn hält. Gott, der Herr, er lässt ihn nicht los, trotz aller Zweifel, die er hat. Nein, liebe Geschwister, wir müssen keine zweiten Jeremia sein. Jetzt fehlt mir gerade die weibliche Form von Jeremia. Frauen fühlen sich bitte mit angeschlossen. Nein, wir müssen auch kein zweiter Dietrich Bonhoeffer sein. Der war im Gefängnis. Und viele andere mutige Zeugen. Aber das ehrliche Zeugnis eines Jeremia, der Glaubensmut anderer Zeugen, kann doch auch dich und mich ermutigen, unser prophetisches Amt in aller Ehrlichkeit und Bescheidenheit wahrzunehmen. Nicht wir werden dabei als Sieger und Helden hervorgehen. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Und was für eine Verheißung! Ich habe mich sehr gefreut, dass es vorhin auch noch mal genannt wurde. Ich lege meine Worte in deinen Mund. Die Zuversicht, dass mir die Worte geschenkt werden im rechten Augenblick. Was kann es heißen, heute als Christen gegen Lüge, gegen Fake News aufzustehen? Wenn ich daran denke, wie über die Bibel oftmals geurteilt wird, Märchen, das kann man da noch dran glauben. Ich habe mit meiner Frau das ein bisschen vorbesprochen, die Predigt, und da hat sie eine geniale Idee gehabt. Dann hat sie gesagt, das ist doch ganz einfach. Good News gegen Fake News. Finde ich genial, bin ich nicht drauf gekommen. Good News gegen Fake News. Die gute Botschaft der Bibel, dieses, aber auch die ehrliche Botschaft der Bibel, immer wieder zur Sprache bringen. Dann bin ich auf ein spannendes Buch gestoßen, Die Montagsangst von Caritas Führer. Sie ist verwandt mit Christian Führer, dem, der in der Nikolaikirche die Friedensgebete damals begonnen hat. Und sie schreibt in diesem Buch über die Ängste, die Demütigungen der Kinder von bekennenden Christen, von Pfarrerinnen und Pfarrern. Sie schreibt, im Vorwort heißt es, vielmehr gibt es immer mehr Anzeichen an einer schleichenden Rehabilitierung des DDR-Bildungssystems, dessen angebliche Qualität und Chancengleichheit verklärt werden. Je weiter es zurückliegt, umso mehr. Das ist nicht richtig. Was haben Menschen darunter gelitten, unter diesem System? Lasst uns aufmerksam sein, wo Lügen verbreitet werden, wo Dinge nicht beim Namen genannt werden. Ich habe das nur als ein Beispiel. Und ihr alle habt eure eigenen Beispiele. Mich hat sehr beeindruckt, ein weiteres Beispiel, das Wort, das Alexander Gerst, der Astronaut, damals an Videobotschaft weitergegeben hat, sozusagen an seine Enkel. Er entschuldigt sich bei seinen Enkeln, wie er und seine Generation mit der Schöpfung umgegangen ist. Und je mehr er diesen blauen Planeten oben von seiner Raumkapsel aus anschaute, je mehr wird ihm das bewusst. Vielleicht ist eine Greta Thunberg davon inspiriert gewesen, aufzustehen und zu sagen, nein, es ist Lüge zu sagen, die Schöpfung geht uns nichts an, das wird schon alles seinen Weg weitergehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Was kann das für uns bedeuten? Und andere Beispiele könnten folgen. Aber es geht, und das zeigen uns die Worte Jeremias sicher auch, ein Stück bleibt es ein Ringen, ein Leiden an der Situation, daran, dass der Respekt auch vor der Schöpfung, die Wahrnehmung von Unrecht und Friede zwischen den Völkern, dass der Glaube insgesamt zu verdunsten scheint. Aber wir sehen als Christen in der Gestalt des Jeremia schon einen Hinweis auf den Jeremia auch geheimnisvoll schon hinweist, indem er von einem neuen Bund spricht, den Gott mit den Menschen schließt. Einen Hinweis auf Jesus Christus. Oculi Nostri haben wir gerade gesungen, wir schauen auf ihn. Er ist für uns eingetreten. Wir müssen uns also nicht mehr aufzehren im Dienst, in dem Sinn für das Reich Gottes. Müssen nicht beten, führe uns in Versuchung, mach uns das Leben schwer. Dürfen beten, führe uns nicht in Versuchung. Und können im Glauben an ihn, mit dem das Reich Gottes bereits begonnen hat, auch zuweilen mühsame Wege gehen, aber im Wissen, dass er all das, fremde und eigene Schuld, für uns getragen hat. Also Jeremia ist keine Einladung zum christlichen Burnout, um es mal ganz einfach so zu sagen, sondern wir haben Jesus Christus, auf den wir schauen und der uns einlädt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.